herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von Ihnen lernen, wie Sie es geschafft haben, Ihren Weg zu gehen, wie Sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben uns ja eine recht lange Zeit nicht mehr gehört, seit kurz vor Weihnachten nicht mehr. Und deswegen freue ich mich doppelt, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Das ist heute eine Premiere bei The Storyteller. Ich habe nämlich nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste dabei. Heute hört ihr die Geschichte von Martha und Regina. Martha habe ich vor sehr, sehr vielen Jahren in Hamburg bei einem Praktikum kennengelernt. Seitdem habe ich ihren Weg lose verfolgt. Damals waren wir beiden eigentlich noch Kinder und heute ist Martha zu einer ziemlich meinungsstarken und inspirierenden Frau geworden. Mit einer Energie und einer Leidenschaft, die viele, die sich auf ihrem Weg strecken oder auch mal die Richtung ändern müssen, wie sie, verlieren. Martha hat mit einer Gruppe Frauen die Swans-Initiative gegründet. Sie setzt sich dafür ein, dass Studentinnen, Absolventinnen und junge Berufstätige mit Zuwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color die Jobs bekommen, die sie verdienen. Swans bietet Schulungen, Austausch und ein breites Netzwerk in die Wirtschaft. Die Organisation gibt es seit gut 3,5 Jahren und hat mittlerweile rund 200 Frauen, die die Plattform aktiv nutzen. Regina, unser zweiter Gast heute, ist eine der Schwäne, wie Martha die Frauen nennt, die sich bei Swans vernetzen. Regina ist 25, Historikerin, schwarz und kommt aus einer Familie mit Migrationshintergrund, in der es bislang keine Akademiker gab. Swans versucht Frauen wie Regina ein Steigbügelhalter zu sein, nicht nur professionell, sondern auch persönlich. Regina finanziert ihr Studium durch zwei sehr renommierte Stipendien. Dass es solche Förderprogramme gibt, wusste sie. Dass Mädchen wie sie an solchen Programmen teilnehmen können, dass auch sie gemeint ist, das wusste sie lange nicht. Ich wusste nicht, dass ich gemeint bin. Das war tatsächlich ein Satz in unserem Gespräch, der mich wirklich schockiert hat. Durch Swans, so sagt Regina, habe sie erst gelernt, dass sie es überhaupt wert sei. Durch Swans habe sie überhaupt erst angefangen, sehen zu können, was sie geleistet hat. Regina und Martha zeigen, dass tatsächlich alle Frauen, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher sozialer oder familiärer Hintergrund und gleich welcher Herkunft, dieselben Chancen haben können, aber natürlich nicht selbstverständlich haben. Diese Folge handelt von Gleichberechtigung, von Engagement und von ganz viel Stärke zweier Frauen, die für viele da draußen ein Vorbild sein sollten. Durch ihr Handeln, durch ihr Denken und durch ihre Hilfe, die sie vielen Menschen entgegenbringen. Diese Folge ist für alle Frauen da draußen, ob mit migrantischem Hintergrund oder ohne, die nicht sehen können, wie wertvoll sie sind und was sie tagtäglich leisten. Geht einmal zu Martha, die wäscht euch ordentlich den Kopf. Viel Spaß also mit den Geschichten von Martha und Regina.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr beide euch zum ersten Mal begegnet seid? Regina, was hattest du für einen Eindruck von Martha?
Ich erinnere mich ganz genau, und zwar war ich Stipendiatin bei der Deutschlandstiftung Integration für ein Mentoring-Stipendium. Und ich hatte dort es muss 2017 gewesen sein, meine erste große Veranstaltung, wo wir willkommen geheißen wurden. Und Martha hat eine Rede gehalten. Und ich weiß noch, dass sie total gelobt wurde von der Deutschlandstiftung dafür, dass sie die Initiative ergriffen hat, auch aus diesem Programm ja was Eigenes draus zu ziehen und zu sagen, okay, ich sehe, hier gibt es einen Mangel oder ein Problem und ich mache jetzt was, ich gründe was und beschwere mich nicht darüber, sondern leiste meinen Beitrag, um da entgegenzuwirken. Und dann habe ich sie nachher noch angesprochen und war total aufgeregt, weil ich Netzwerkveranstaltungen total unangenehm fand. Aber ich dachte mir so, ich muss ihr irgendwie sagen, dass das total cool ist, was sie macht. Und dann haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, eine Minute geredet oder so. Aber das ist mir im Kopf geblieben. Und dann, bin ich glücklicherweise in Kontakt mit ihr geblieben seitdem.
Okay. Und Mara, was hattest du für einen ersten Eindruck von Regina?
Das war, also gerade dieses Gespräch, das war halt krass, weil ich kam dann halt irgendwie von dieser Bühne runter und klar, ne, wenn du irgendwie was gesagt hast, dann reden Leute auch mit dir. Das ist ja per se nicht so komisch. Aber es war halt total schön, weil Regina, die war halt so richtig so, boah, ich habe jetzt richtig Bock, was zu machen. So, das hat mich irgendwie voll empowered und voll inspiriert. Und ich stand dran und da dachte ich mir so, boah, das ist eigentlich schon geil, wenn du es halt schaffst, irgendwie Leuten das Gefühl zu geben, so, ich kann jetzt was, ich, ne, diese Selbstwirksamkeit, so, ich kann was bewegen, ich kann mich reinhängen. Die Sache damals, diese Rede, die Regina anspricht, da ging es eben darum, so quasi, engagiert euch. Ich bin halt eine ganz, ganz große Verfechterin vom Thema Ehrenamt, weil du dadurch halt quasi erst lernst, du merkst, du kannst was bewegen, so, ob das in deiner, irgendwie in deiner Nachbarschaft ist, irgendwie in deiner Community, das hat mich damals wahnsinnig wirklich gefreut und auch bewegt, so diesen, das transportieren zu können, so, hey, wir können was machen, wir sind nicht allein, wir sind umgeben von coolen Leuten und lass uns zusammen anpacken. Und deswegen, ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gespräch, auch wenn es ansonsten ein sehr verrückter Abend war mit vielen Leuten.
Oh ja.
Martha, das, was ihr eben schon beide angeschnitten habt, ist ja die Initiative Swans, die du mit einer Gruppe zusammen gegründet hast. Für die, die das nicht kennen, diese Initiative, was macht ihr? Wie ist die Initiative entstanden und was war damals so der Impuls, zu sagen, so, wir machen das jetzt?
Mhm. Tatsächlich führt auch das wieder zurück zur Deutschlandstiftung Integration, von der Regina gerade gesprochen hat. Die haben quasi so eine ideelle Förderung für Studierende mit Zuwanderungsgeschichte. Und da ist, ja, mit ein paar anderen Stipendiatinnen ist uns halt aufgefallen, dass auch in, ich nenne es mal jetzt, diesen postmigrantischen Netzwerken oder in Räumen, nehmen Männer doch sehr viel Raum ein. Und wir haben dann halt gemerkt, dass gerade unter den StipendiatInnen die Frauen meistens zum Teil wesentlich spannendere, krassere, coolere Sachen irgendwie gemacht hatten, aber halt so eingeschüchtert waren, weil die Männer sich halt immer dargestellt haben wie der nächste Kanzler. Und daraus entstand dann quasi so die Idee, so, ja, wir wollen genauso einen Raum haben, also für engagierte junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, aber halt ohne die Männer. Und das ist dann, daraus entstand dann quasi Swan, so dieser Gedanke, so, wir sind irgendwie alles junge Frauen, deren Familien aus dem Ausland stammen. Ne, das bedeutet so, wir haben, ich nenne es mal ein paar Zusatzqualifikationen, was irgendwie Sprachen, interkulturelle Kompetenz, Lebenserfahrung angeht, auch irgendwie Herausforderungen oder Hürden, die wir gemeistert haben. Genau, aber eventuell eben dann auch so zusätzlichen Hürden, die zum Beispiel das Verständnis der Familie angeht für bestimmte kulturelle, berufliche Sachen. Eine Mehrheitsgesellschaft, die manche von uns mehr, manche von uns weniger als Teil dieser Mehrheitsgesellschaft akzeptiert. Und die Idee war quasi, dass wir das aus einer pragmatischen Jobperspektive heraus machen. Also quasi, was wir als Swans machen, ist, wir bringen Frauen zusammen, wie gesagt, also Studentinnen mit Zuwanderungsgeschichte oder Absolventinnen und natürlich jetzt auch junge, also Berufseinsteigerinnen oder halt junge Professionals, wenn man so will, und reden über alle Themen rund um Beruf, Jobeinstieg, Karriere, mit aber eben dem Fokus, so dass wir das Thema Mehrfachdiskriminierung, also quasi, dass wir nicht nur als Frau, sondern auch zum Beispiel dadurch, dass viele von uns irgendwie Erstakademikerinnen sind, dass viele von uns dann bei uns irgendwie Race, also quasi hier Rassismuserfahrungen machen, dass sie Islamophobieerfahrungen machen, dass wir all diese zusätzlichen Erfahrungen quasi, die sich miteinander überschneiden und überlappen, gerade im Kontext quasi des Berufs quasi thematisieren.
Okay, wow. Also jetzt hast du ganz viel gesagt, dass das daraus entstehen so ganz, ganz viele Fragen, finde ich. Ne? Also einmal ist das super interessant, finde ich, zu sagen, okay, das ist ja nicht nur so, wir wollen Frauen fördern, sondern wir wollen eben Frauen fördern mit Migrationshintergrund. Ich habe jetzt gerade hier so, weil ich das so auf dem Tisch habe, dieses Thema, Frauennetzwerke an sich und man oft in der Gesellschaft oder das in den Kreisen, wo wir uns jetzt im Moment bewegen, sich die Frage gestellt wird, braucht es wirklich reine Frauen oder halt Netzwerke, wo nur Frauen sich zusammentun, um verschiedenste Ziele zu erreichen. Ist das der richtige Weg oder ist das braucht es da irgendwie auch, ist das irgendwie auch ausschließend, weil man ja irgendwo auch Männer ausschließt? Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass sich die Männer mal darstellen wie der Kanzler. Das kennt jede Frau, ganz ehrlich. Die trommeln halt lauter in der Regel, ja auch nicht jedermann, aber in der Regel. Frauen halten sich da eher zurück. Deswegen ist natürlich dieser Schritt zu sagen, wir bilden jetzt hier irgendwie auch Jagdgemeinschaften, irgendwie total nachvollziehbar. Aber ist das nicht irgendwie auch schade, dass man dann auch gewisse Menschen einfach ausschließt aufgrund ihres Genders?
Also ich liebe diese Frage ja, weil ich sie so absurd finde tatsächlich. Also ich habe erstmal, was dieses Ausschließen von Männern angeht, ist natürlich erstmal grundsätzlich Blödsinn, weil Männer kommen immer überall rein und die sind halt so gewohnt, überall reinzukommen, dass sie glauben, es ist Diskriminierung, wenn es einmal eine reine Frauenrunde ist. Ne? Also das finde ich ja immer so schön, da heißt ja, ihr diskriminiert Männer. Also nein, Männer sind nicht diskriminiert, Männer haben die besseren Jobchancen, Männer haben die besten Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Männer sind überall in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Politik, überall in allen Machtpositionen krass überrepräsentiert. Und deswegen im Umkehrschluss mal einen Raum zu haben, wo sie nicht rein dürfen, zeigt eigentlich erst, wie absurd die Idee ist, dass sie ausgeschlossen wurden. Das mal so, also inhaltlich vorweg. Und die zweite, ob es das braucht. Die Sache ist ja, natürlich braucht es das, und zwar aus zwei Gründen. Und zwar der eine ist tatsächlich, wenn wir, wie man halt weiß, ne, vieles läuft eben nicht nur, man schickt irgendwo eine Bewerbung hin und dann funktioniert das, sondern man muss Leute kennen. Man muss mitbekommen, dass es die Ausschreibung überhaupt gibt. Also viele meinen ja, es geht nicht nur darum, dass man einen Job nur bekommt, wenn man dort Leute kennt, sondern man muss ja überhaupt das mitbekommen haben. Man muss in Verteilern drin sein. Man muss das, ne, man muss irgendwelche, und das ist auch alles Netzwerk. So, hey, das ist eine Stelle, die zu dir passen würde. Und alle anderen haben das. Ne? Männer können sich gegenseitig sowas zuschicken, weiße Frauen auch. Oder zumindest Deutsche quasi mit Migrationsdefizit, also ohne Migrationshintergrund. Und dann ist da quasi so die Idee, ja, und die anderen, die eben diese Netzwerke nicht haben, die eben nicht Papa fragen können, ob dessen Anwaltskanzlei ein Praktikum hat, die brauchen diese Netzwerke auch. Also wie sollen wir dann uns sonst auf Jobs bewerben, wenn wir nicht mal mitbekommen, dass es diese Jobs gibt? Oder wenn wir uns nicht zutrauen, uns drum zu bewerben? Also der eine Grund, warum man es braucht, ist ganz pragmatisch so, um Zugang zu Informationen zu bekommen. Und der zweite ist, wir alle bewegen uns den ganzen Tag in Räumen, die ungesund sind. Ne? Gerade wenn es, also ich meine, ich als weiße Frau, ich erfahre natürlich einen absoluten eine Minimenge an Fremdmarkierungen. Also ich werde immer als Deutsche quasi wahrgenommen. Es sei denn, ich rede absichtlich über Polen und man fängt dann erst an, mich als Polin zu sehen quasi. Aber viele andere Frauen, so zum Beispiel, können wir dann nachher schauen, ob Regina von ihren Erfahrungen erzählen möchte, die brauchen auch einfach mal einen Raum, wo sie mit Gleichgesinnten sind, ne, wo du halt eben nicht gefragt wirst, wo du wirklich herkommst und sagen, boah, das ist aber toll, dass du studierst, obwohl du Türkin bist, oder erlauben dir deine Eltern diesen Job überhaupt und so. Und das heißt, das ist dieser, ne, dieser geschützte Raum, dieser Safe Space. Also es braucht einen Raum, wo die Erfahrungen, die du gemacht hast, auch respektiert und eben nicht ständig angezweifelt und in Frage gestellt werden und deine Identität auch nicht die ganze Zeit ein Thema ist. Ne? Und in einer Gesellschaft, die dir immer das Gefühl vermittelt, nicht dazu zu gehören, quasi haben wir einen Raum geschaffen, wo alle, die diese Erfahrung kennen, sich miteinander darüber austauschen können. Und zwar eben sowohl was die Fremdmarkierung, also sowohl, dass das quasi als fremd wahrgenommen von der Gesellschaft angeht, zum Beispiel aufgrund von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, aber auch eben in Überkreuzung mit dem Geschlecht, was eben die Männer aus unseren Communities halt nicht nachvollziehen können und auch zum Teil eben, wie gesagt, Raum einnehmen, den die Frauen halt brauchen, um sich auszutauschen.
Regina, du schreibst gerade deine Masterarbeit, du bist Historikerin, du warst in London und hast dort studiert. Das sind alles so Dinge, die für viele Leute mittlerweile da draußen selbstverständlich sind und für viele aber auch nicht. Nämlich für Leute vielleicht, die nicht unbedingt aus Akademikerfamilien kommen. Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass deine Familie keine Akademikerfamilie ist und du hast natürlich auch, weil du Mitglied bist von Swans, auch einen migrantischen Hintergrund. Was für Erfahrungen, Erlebnisse hast du denn damit gemacht?
Es fällt mir tatsächlich sehr schwer, da ein oder zwei prägnante Erfahrungen rauszugreifen, weil das so, ich sehe das als die Gesamtheit meiner täglichen Lebensrealität. Also das äußert sich wirklich täglich, seitdem ich angefangen habe zu studieren. Ich habe das Glück gehabt, auch eben das Stipendium bei der Deutschlandstiftung, aber noch ein weiteres Stipendium zu erhalten, bewege ich mich in Räumen, wo ich nicht verstehe, welche Begriffe benutzt werden. Und obwohl ich einwandfreies Deutsch spreche, aber weil einfach ein gewisses Vokabular einfach für mich nicht normal war und dass ich dann sehe, ich schlage das erstmal im Duden nach und dass ich merke, wie viel Wert drauf gegeben wird, was die Eltern machen, dass das eine der wichtigsten Fragen ist und eine, bei der ich eine Zeit lang mich sogar etwas geschämt habe, sagen zu müssen, dass meine Eltern einfach prekär beschäftigt waren oder lange Zeit gar nicht gearbeitet haben. Was sind noch tägliche Erfahrungen? Einfach, ja, dass man sich darum bemühen muss, wie man sein Studium überhaupt finanziert, während einige Freundinnen von mir wirklich gar nicht bewusst ist, wie toll das ist, wie wichtig das ist, dass sie unterstützt werden können von ihren Eltern und keine bürokratischen Prozesse dahinter liegen, wobei ich betonen muss, wie wichtig und privilegiert ich bin, dass ich überhaupt ein Stipendium erhalten durfte, was auch sehr viele, zu viele immer noch nicht können, weil sie nicht wissen, dass es sowas gibt. Und da landen wir wieder bei der Frage nach dem Zugang zu Informationen. Genau, also SWANS war für mich so wichtig und das hat mir die Augen geöffnet, dass es darum geht, Leuten überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, dass sie sehen können, was sie werden können, was sie erreichen können, wie sie dahin kommen können, mit welchen Leuten sie sprechen müssten. Deswegen würde ich sagen, das sind so kleine Sachen im Alltag, die, glaube ich, aber viele Leute mitfühlen können, nachvollziehen können, die einen ähnlichen Hintergrund haben.
Inwiefern wird dich das anders geprägt haben? Also ich habe ja manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch was man sich einredet, um es sich ein bisschen leichter zu machen, aber das kannst du mir vielleicht beantworten, dass Menschen, die vielleicht nicht den straighten Weg gehen, sondern vielleicht so durch verschiedene Welten hindurch müssen, also wir stammen jetzt aus einer Arbeiterfamilie beispielsweise und haben dann studiert und kennen dann beide Welten und bewegen uns in beiden Welten. Ich habe dann schon manchmal das Gefühl, dass solche Leute einen offeneren Blick haben und eine breitere Perspektive, weil sie eben beide Welten kennen. Und das macht sie vielleicht in bestimmten Bereichen, in bestimmten Momenten vielleicht auch einen Tick besser.
Ja, also das kann ich unterschreiben. Ich habe mindestens, 23 von 25 Jahren gebraucht, um anzuerkennen, dass das eine Superpower ist, ja, die wir haben. Menschen mit Hintergründen, in denen so viele Hürden und Steine in den Weg gelegt wurden oder lagen, zu sagen, okay, das ist das, was unglaubliche Kraft entfaltet. Und das ist wichtig, das anzuerkennen, weil darin liegt ein richtig politisches Potenzial, das für sich so festzulegen, weil wir ja gespiegelt bekommen in der Gesellschaft ganz oft, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir es nicht schaffen können, dass wir keine Vorbilder sehen, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir. Und ich würde sagen, es hat mich sehr geprägt. Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, das so aktiv zu reflektieren und auch so für sich wieder zu nutzen, aktiv als Ressource. Und ich versuche gerade zu denken, ob ich da auch so ein, zwei bestimmte Punkte nennen könnte. Aber ich glaube wiederum tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, dass ich ein sehr empathischer Mensch geworden bin, weil ich einfach immer wieder mir die Frage stellen kann, woher kommt diese Person? Was hat die alles schon erlebt? Was ist deren Geschichte? Weil ich selber weiß, was alles in mir steckt, was Leute, die meine Fassade sehen, nicht wissen. Und gerade wenn man wie ich schwarz ist, dann passiert einem das wirklich auch sehr oft, dass man, dass Leute einen bewerten, ja, mit dem Moment, wo sie etwas sehen, wie die Hautfarbe, die irgendwie so ins Auge sticht, sind daran sehr viele, ja, sage ich mal, Biases, also unbewusste, aber teilweise auch sehr gängige, akzeptierte Stereotypen, Meinungen, Urteile dran gebunden. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Takeaways, zu wissen, was eigentlich hinter Leuten steckt, was sie alles durchgemacht haben. Und nicht so, also ich würde sagen, so eine gesunde Bodenständigkeit auch zu haben, genau. Und bei Swans muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich bei aller Bodenständigkeit auch gelernt, wiederum eine gewisse Arroganz zu entwickeln, aber nicht in einem überheblichen Sinne, sondern einfach zu lernen, was man eigentlich wert ist und was man oft nicht, sich nicht traut oder es nicht gelernt hat, eigentlich zu sagen und zu fühlen und zu meinen, was man eigentlich alles kann und geleistet hat.
Wie vermittelt ihr das euren Schwänen? Diese Superpower, von der Regina da gesprochen hat, und alles, was Frauen so in sich tragen und ihre ganzen Qualifikationen und Leidenschaften und alles, was sie machen wollen und umsetzen wollen, dass sie das auch wirklich vertreten, weil das ist ja tatsächlich etwas, womit Frauen oftmals ein Problem haben.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist bei uns, dass wir wirklich diese Einstellung haben, sei stolz erstmal auf was du kannst, auf welche Hürden du übersprungen hast. Bei uns ist auch immer das Motto, sei von den Errungenschaften anderer Frauen nicht eingeschüchtert, sondern inspiriert. Ne, wenn eine sagt, dass sie alles Krasses leistet, Regina ist zum Beispiel eine von denen, wenn man den Lebenslauf sieht, dann merkst du, dass alle anderen sagen so, krass, ich dachte immer, das wäre unmöglich für mich und jetzt sehe ich, dass du das gemacht hast, dann kann ich das ja vielleicht auch mal ausprobieren. Ne? Also da geht es auch ganz viel darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu verschaffen quasi, wo es eben darum geht, so, sehe das als Inspiration. Wie geht das? Kann man das machen? Kommst du selber auf, ne, wie gesagt, wieder selber vielleicht nicht auf die Idee gekommen, sich zu bewerben? Und das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz klassisch, also jetzt natürlich während Covid machen wir das digital. Normalerweise haben wir quasi so Wochenendseminare. Ne, und da kommen dann Schwäne aus dem gesamten deutschsprachigen Raum inklusive Luxemburg. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das so sagen kann. kommen dann zu uns und haben quasi dann, wir machen entweder sehr allgemeine Sachen, also zum Beispiel Gehaltsverhandlungstraining oder Leadership-Training. Dann hatten wir zum Beispiel jetzt im März wirklich, ich glaube, eine Woche vor dem ersten, in Anführungszeichen, Lockdown, weil wir hatten ja, muss man auch sagen, in Deutschland nie einen richtigen Lockdown. Aber ich glaube, wir waren wirklich das Wochenende, bevor quasi wir die Kontaktbeschränkungen hatten wir noch unser letztes Seminar. Das war sehr, sehr knapp. Das war zum Beispiel zum Thema Stipendien bewerben. Ne? Also wo es dann wieder darum geht, so, kann ich das? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Und sich das selber nicht zutrauen. Und ich glaube, was halt spannend ist, was du, Sarah, auch gesagt hast, das sind alles, glaube ich, Dinge, die viele von uns in der Gesellschaft erkennen. Ich kenne auch viele, ne, also quasi deutschstämmige Frauen, die meinen, ja, aber solche Sachen, ne, habe ich dann auch, oder sowas habe ich mir auch nicht zugetraut, oder ich kann mich auch nicht gut präsentieren, ne, oder eben ErstakademikerInnen. Und ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass es das wieder, das ein bisschen, was Regina angesprochen hat, so, wenn du gewisse Hürden gemeistert hast, dann hast du eine andere Empathie für andere Leute. Und dass es dann darum geht, so bestimmte quasi Erfahrungen haben andere Leute auch gemacht. Aber ich glaube, es ist immer wichtig anzuerkennen, welche Erfahrungen eben andere nicht gemacht haben, die in Anführungszeichen nur auf einer Ebene diskriminiert wurden oder nur auf zwei. Und also es ist auch nie ein Wettbewerb, muss man auch klar sagen, dass man immer sagen kann, man kann das so und so weit nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr. Und das ist bei uns zum Beispiel bei den Seminaren auch deswegen so ein wichtiges Thema, dass wir zum Beispiel auch nur Referentinnen haben, die selber Frauen, also Women of Color oder Frauen mit Zuwanderungsgeschichte sind. Weil es einfach auch die Erfahrung gezeigt hat, dass die, dadurch, dass die bestimmte biografische einfach Bezugspunkte zu den Themen, zu den Lebensrealitäten der Teilnehmerinnen haben, auch ganz anders erstens glaubwürdiger wahrgenommen werden und zweitens natürlich auch mit einer ganz anderen Expertise sehr, ich nenne es mal zielgruppenspezifische Probleme thematisieren können. Und das heißt, bei den Seminaren geht es auf der einen Seite ganz klassisch um Wissensvermittlung, klar, aber der zweite, fast weiß nicht, kann man sich dann darüber streiten, ob es noch fast noch wichtiger oder zumindest gleich wichtigerer Punkt ist, wirklich dieses Miteinander zusammenbringen, ne, in den Austausch, in den Erfahrungsaustausch, in den Informationsaustausch, in die Vernetzung gehen, weil das auf der einen Seite eben diese emotionale Komponente hat, so hey, ich bin nicht allein in einer Welt, in der mir ständig eingeredet wird, dass ich einfach nicht hart genug arbeite und ich wahrscheinlich eh nicht intelligent genug bin und sonst was, plötzlich in einem Raum voller Leute zu sein, die diese Erfahrungen kennen und mit denen du dich darüber verbünden kannst und sagst, ach so, Gott, okay, ich bin doch nicht allein, ich bin doch nicht immer missverstanden, ich muss nicht immer alle Diskussionen bei -5 anfangen, weil die Leute irgendwie so viele Erfahrungen nicht nachvollziehen oder nicht anerkennen können, dass ich sie gemacht habe. Und das bedeutet, dass dadurch eben sehr viel Energie auch frei wird. Und gerade was, ich glaube, eine ganz kleine spezifische Übung, die wir machen zu diesem seid stolz auf das, was ihr könnt, ist tatsächlich die Vorstellungsrunde bei den Seminaren. Also wie gesagt, wenn es dann irgendwie wieder Präsenzveranstaltungen gibt, machen wir das dann sicherlich auch. Und zwar, dass vor jedem Seminar machen wir eine ganz besondere Art von Vorstellungsrunde. Und zwar sagen wir den Teilnehmerinnen so, ihr stellt euch jetzt vor, als wärt ihr ein Mann. Das heißt, ihr nehmt Raum ein, ihr seid laut, ihr seid stolz auf das, was ihr könnt. Ihr müsst nicht übertreiben, aber sagt es bitte, weil normalerweise neigen Frauen dazu zu untertreiben. Regina ist übrigens Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes, muss man sagen. Ja, also auch eins der krassesten, also das krasseste Stipendium, was man in Deutschland kriegen kann. Aber du erwähnst es hier so beiläufig. Genau, und dann haben wir halt eben diese Vorstellungsrunde und die ist halt auch einfach ein super Eisbrecher. Ne, weil die Frauen, das ist allen, ist es uns unangenehm. So die meisten von uns sind es nicht gewohnt, sich groß darzustellen. Und gerade in diesem Raum ist es halt total spannend, weil man halt sieht, dass alle auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgezogen werden, um halt stolz zu erzählen, was sie geleistet haben. Und was es auch hervorbringt, ist, dass die eine natürlich angeben können mit irgendwie krassen Lebenslaufleistungen im Sinne von irgendwie Universitäten, Noten, Stipendien, Praktika, Jobs. Aber dass viele auch sagen so, hey, ich hab's aufs Gymi geschafft, obwohl die mich auf die Hauptschule geschickt haben. Ne? Also, dass man da auch wieder gerade auch drauf stolz ist, so wie viel schwerer man es hatte und wie viel krasser das ist, das, was man dann geleistet hat. Also, dass dann auch so ein bisschen so dieser Stolz daherkommt, so hey, wie, was Regina auch meinte, so dieses sich nicht mehr dafür schämen, dass man quasi benachteiligt war, sondern auch ein Stück weit stolz drauf zu sein, weil das so viel darüber aussagt, wie stark du bist, wie klug du bist, wie hart du arbeitest. Ne? Und da hatte ich zum Beispiel letztens, wo war das denn? Das sind immer wieder so Geschichten, wo dann eine sich dafür schämt, zum Beispiel, dass sie Jura im 5. Semester abgebrochen hatte. Wo ich denke, so spinnst du, du bist eine Erstakademikerin mit Migrationshintergrund. Die Tatsache, dass du überhaupt Jura angefangen hast zu studieren, ist schon eine riesen, riesen Leistung. Und wenn du es bis zum 5. Semester geschafft hast, das schaffen die meisten, also da gibt es schon genug Leute, die aus AkademikerInnen-Haushalte kommen, mit irgendwie Eltern, dessen Papa in der Kanzlei irgendwie ein Praktikum vermitteln kann und sowas. Und sogar von denen schaffen es manche nicht. Ne? Also dann auch so ein bisschen diesen Perspektivwechsel zu haben, so das, was bei uns als Scheitern wahrgenommen wird, eigentlich meistens nur zeigt, wie viel krasser, härter und besser du eigentlich bist als die angebliche Vergleichsgruppe, die dir immer das Gefühl vermittelt, du wärst eben nicht gut genug. Und da geht es eben auch darum, gezielt diese Atmosphäre zu schaffen, so seid stolz auf das, was ihr könnt und seid auch stolz auf die Hürden, die ihr gemeistert habt, weil das eben nicht selbstverständlich ist, dass man es aus so einer Ausgangsposition, die auf mehreren Ebenen quasi gegen dich, quasi die Karten ausgespielt sind, dann trotzdem so eine krasse Sache abzuliefern. Und dann hast du gerade in dieser Vorstellungsrunde eine Person wie Regina, ich werde das nie vergessen, ich habe das einfach so gefeiert. Aber Regina hat dann wirklich sich so breitbeinig hingesetzt, dass sie quasi schon die Stühle der anderen beiden Teilnehmerinnen neben ihr links und rechts hatte, hat sich dann erstmal runtergelegt und dann in aller Ruhe sich wirklich richtig auf dicke Eier gemacht, so ja. Und das ist halt einfach wahnsinnig geil, wenn man das sieht, wenn du dann, da gibt's ja auch dieses Power-Posing, dieses Konzept, wenn du körperlich Raum einnimmst, dass du dich auch gleich selbstbewusster fühlst. Ne? Dass ja auch Frauen immer gesagt wird, so nicht Beine übereinander schlagen, nicht zusammenkurzen, sondern nimm Raum ein. Ne? Mach die Beine breit, mach die Arme breit und macht euch einfach auch sichtbar, auch im physischen Sinne. Und ich glaube, das ist so eine Sache, mit der wir immer sehr, sehr viel Spaß haben und wo ich sagen muss, auch Regina war auch zumindest in dieser Vorstellungsrunde auch ein absolutes Naturtalent, was es gerade so anging, so mit Stolz und ich nenne es mal einem männlich konnotierten Habitus, wie wir jetzt alle studierten Menschen ja so solche Formulierungen benutzen, dann tatsächlich auch zu lernen, so hey, es ist in Ordnung und das, was wir geschafft haben, ist auch krass. Ne? Und wir müssen uns nicht dahinter verstecken oder unseren Licht unter den Scheffel stellen.
Was hast du denn erlebt und was hast du für Erfahrungen gemacht, dass du mit so einer Inbrunst, so einer Energie dieses Themas angenommen hast?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich glaube, man in diesen ganzen Gesprächen immer wieder betonen muss, dass ich natürlich einen Bruchteil der Erfahrungen mache, die die anderen in dem Kontext machen. Ne? Mhm. Also das Schöne am Polnischsein ist, dass wir heutzutage eigentlich als Deutsche wahrgenommen werden, weil das Ursprungsland, ich meine, das ist ein katholisches EU-Mitgliedsland. Ne? Heute ist ja der Diskurs eher so, dass man die MuslimInnen ausgrenzt und die nicht europäisch stimmigen Leute. Ich weiß tatsächlich noch eine Zeit, in der es anders war. Also als ich Kind war, war das noch nicht so geil. Aber ich glaube, genau da kommen wir wieder zu dem Punkt, den Regina gemeint hat mit der Empathie. So, nur weil ich jetzt dazugehöre, ist es mir halt nicht egal. Also quasi, ich weiß halt immer noch, wie es ist, nicht dazu zu gehören. Und deswegen fände ich sehr cool, wenn uns Ungerechtigkeiten auch stört, wenn andere drunter leiden. Und dann eben zu sagen, so, hey, dadurch, dass ich genau so zwischen den Stühlen bin, auf der einen Seite so eben zu sagen, so, hey, ich habe jetzt eine Mehrheitsgesellschaft, die mir zuhört, die mich als eine der ihren wahrnimmt und dadurch eben auch viele Privilegien damit einhergehen, aber noch eine Identität, die eben von der Lebenswirklichkeit doch viel näher an dem quasi dran ist, was irgendwie die anderen Schwäne machen. Ne? Und deswegen ist es für mich, ich glaube, ein ganz großer Faktor ist natürlich auch wieder, dass ich eine alleinerziehende Mutter hatte. Ich glaube, das prägt sich auch sehr, was so feministische Sachen angeht. Und entsprechend, wo dann irgendwie klar war, wo ich gemeint habe, so gerade meine Zwischenposition zwischen quasi einer weißen Mehrheitsgesellschaft und diskriminierten quasi Communities, das zu nutzen, um quasi dann anderen zu helfen, die im Gegensatz zu unterstützen, die im Gegensatz zu mir noch nicht als deutsch wahrgenommen werden quasi.
Ich habe das auch gefragt, weil ich so ein bisschen natürlich hier für unsere Zuhörer auch rausfinden möchte, was du oder was ihr beide, ne, aber in diesem Moment, was du für eine Person bist. Wer bist du? Du bist so engagiert, du hast so eine Energie, du bist irgendwie, wenn man dich anruft und dich um Hilfe bittet, dann setzt du irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung und präsentierst da Ergebnisse, mit denen man im Leben nicht gerechnet hat, so ungefähr. Und ich frage mich, wo das herkommt. Und du redest so leidenschaftlich über dieses Thema, dass man halt schon den Eindruck bekommt, dass das so eine persönliche Mission einfach ist. Es ist nicht nur etwas, okay, ich habe polnische Wurzeln und habe gesehen, dass das andere noch ungleicher und unfairer behandelt werden als ich. Also irgendwie hat man das Gefühl, da steckt noch irgendwas anderes hinter.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein einfach Bock auf Menschen zu haben. Also dieses, was du jetzt gerade meinst, auch so dieses Hilfsbereitschaft und sowas. Ich meine, ich glaube, wir zehren halt alle wirklich davon, dass wir Leute in unserem Umfeld haben, die es halt gut mit uns meinen. Und ich persönlich habe das Riesenprivileg, dass ich weiterhin Idealistin bleiben kann. Ich kenne genug Leute, die viel Scheiße erlebt haben, die nicht mehr mit demselben quasi Glauben an die Menschheit marschieren wie ich. Aber bei mir ist halt, ich glaube, so eine Sache, was wir auch gemerkt haben, so gerade die Weißen, feministischen Kreise haben jetzt irgendwie schon langsam gelernt, so wir kommen nur voran, wenn wir zusammenhalten, weil wenn wir uns gegenseitig irgendwie die Köpfe einschlagen, dann kommt keiner von uns voran. Ne? Und das ist jetzt auch nach Studien bewiesen worden, dass die Frauen am beruflich am erfolgreichsten sind, die quasi andere Frauen unterstützen, nach oben zu kommen und sich eben gegenseitig unterstützen, statt sich als Konkurrenz zu sehen. Und das ist so eine Sache, von der ich persönlich auch tief, tief überzeugt bin, aus tiefstem Herzen und die sich halt bei mir in meinem Umfeld auch einfach bewahrheitet. Ne? Also ist vielleicht auch so ein Stück weit eine selbsterfüllende Prophezeiung, also dieses zu merken, so wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo Leute sich gegenseitig unterstützen und helfen wollen, dann sorgt das meistens dafür, dass du in einem Umfeld bist, wo sich Leute gegenseitig unterstützen. Ja. Und entsprechend, ich hatte das tatsächlich letztens mal mit einer Freundin, die hatte eben ein Gespräch, da ging es irgendwie, dass sie nicht wusste, wie viel sie für eine Dienstleistung quasi im journalistischen Bereich fordern kann, quasi viel Geld sie dafür einfordern kann. Und diese andere Person meinte dann so, boah, nee, du willst da viel zu viel Geld, so, das ist voll über, also quasi, du bist nicht gut genug, um so viel Geld zu verlangen. Und ich weiß noch, der ist mir so runtergegangen, die Öl, weil danach hat sie gesagt, Martha, ich bin gar nicht drauf klargekommen, ich bin von Swans so gewöhnt, dass wir uns immer gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist es auch einfach, so ein wohlwollendes Umfeld zu schaffen, gerade, also bei mir ist es, glaube ich, auch so, dadurch, dass ich so dankbar bin für all die Privilegien, für all diese Chancen, für all die Möglichkeiten, die ich habe und hatte, dass ich halt das jetzt auch gerne teilen möchte, wo ich einfach denke, so, hey, ich weiß, wie es ist, das nicht zu haben, aber jetzt, wo ich es habe, soll es bitte auch anderen Leuten zugänglich gemacht werden, die Chancen nicht hatten. Und ich glaube, dann ist es halt geil, weil, wie gesagt, wir natürlich bei Swans auch ein sehr ich würde mal sagen, eine sehr exklusive Zielgruppe haben, weil das sind ja Frauen, die schon angefangen haben zu studieren, die schon studieren. Also die Hürde, dass man überhaupt, ne, als Kind mit Zuwanderungsgeschichte überhaupt aufs Gymnasium kommt, überhaupt das Abi macht und dann zum Studieren kommt, das sind ja alles schon sehr, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr schwierige Hürden, die sie alle schon gemeistert haben. Was aber dadurch bedeutet, dass die bei Swans zusammenkommen, halt auch einfach auch aus, ich nenne es mal aus personaler Perspektive, aus HR-Perspektive auch einfach super spannende schon Profile haben, weil es einfach krasse, engagierte, gute, potenzielle zukünftige Arbeitskräfte sind. Ne? Also das ist auch ein berufliches Netzwerk in einer pragmatischen Art, von der ich hoffe, dass ich das jetzt sagen darf, weil ich vorher so viel emotional argumentiert habe.
Alles gut. Wie baut man denn so ein Netzwerk auf? Ihr macht sehr viel, ihr macht diese Seminare, ihr braucht irgendwie Referenten. Also wie baut man das ganz praktisch auf, wenn man startet und noch nichts da ist und noch keine Struktur da ist und keine Infrastruktur?
Ich würde tatsächlich die Frage Netzwerk aufbauen und jetzt sowas wie Swans strukturell aufbauen ein bisschen trennen, weil das für mich zwei verschiedene Sachen sind. Also weil dieses Netzwerken kann man ja auch machen, ohne gleich immer eine eigene Organisation zu gründen. Und da würde ich tatsächlich sagen, ich bin auch, was das angeht, ziemlich idealistisch. Ich gehe, was Netzwerk angeht, genauso wie mit Freundschaften. Ne? Ich rede nicht mit Leuten, die ich nicht mag, aber ich rede mit Leuten, die ich spannend und sympathisch und witzig finde, die ich vielleicht inspirierend finde von dem, was sie halt machen. Von denen ich das Gefühl habe, wir haben halt was gemeinsam. Ne? Und genauso wie ich eine Person, die ich mein Privatleben nicht mag, nicht um einen Gefallen bitten kann und will, so ist es ja im Beruflichen im Endeffekt auch so, wenn du eine Kollegin hast, die du nicht ausstehen kannst oder irgendwie einen Kollegen, der irgendwie blöd ist, ist es auch nicht so die bequemste Situation, dann ausgerechnet von dieser Person dann in irgendeinem beruflichen Kontext einen Gefallen zu brauchen. Deswegen bin ich, was das angeht, einfach, ich bin halt ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, ob man es glaubt oder nicht. So Leute, wenn ich halt eine Person sehe und denke so, boah, das ist ja total krass, was du kannst oder was du machst oder was du hier gerade geleistet hast oder so, dann sage ich das dann halt auch. Ne? Also viel hat natürlich damit zu tun, dass ich eine sehr extrovertierte Person bin, die auch einfach gerne auf Leute zugeht. Aber ich glaube, das Zweite ist halt ein gesundes, ich würde mal sagen, freundschaftliches Verhältnis zur Hilfsbereitschaft, was dazu auch gehört. Ne, dass es gab ja dann auch wieder Studien, die bewiesen haben, gerade bei Frauen, die irgendwie beruflich tätig sind, dass Freundschaft und berufliches Netzwerk im Endeffekt heutzutage gerade in akademisch geprägten Berufsfeldern sehr, sehr grauzonig ineinander hinüberläuft. Ne? Das sind die Leute, mit denen man irgendwie feiern geht, Leute, mit denen man im Studium noch Gott weiß was angerichtet hat. Und jetzt ist man plötzlich irgendwie im beruflichen Kontext miteinander hochprofessionell. So, also deswegen glaube ich, das beschädigt das dann auch wieder so ein bisschen dieses, ne, freundschaftlich miteinander, sich gegenseitig irgendwie wohlwollend irgendwie auch mal so beiseite stehen. Und wie gesagt, ich finde, da ist auch, also ist auch bestätigt, aber auch mein persönliches Empfinden, meine persönliche Erfahrung ist, dass da auch die Grenzen wirklich zum Teil verschwimmen zum privaten Freundeskreis. Ne? Und genauso wie man Freundinnen hat oder Bekannte, mit denen man nicht so viel zu tun hat und manche, mit denen man mehr zu tun hat, so ist es ja dann quasi im beruflichen Netzwerkkontext auch. Und was die andere Sache angeht, dieses Aufbau der Organisation, also die Sache ist halt, ich habe tatsächlich, es ist halt eine Sache, wenn man quasi, ich sag mal, ein Produkt entwickelt, ein Startup macht, um irgendwie eine App zu entwickeln oder keine Ahnung, irgendwie eine Hautcreme oder irgendwie ein Produkt tatsächlich, was man anfassen kann. Ne? Das ist natürlich eine völlig andere, ein völlig anderer Aufwand, das aufzubauen, weil du brauchst irgendwie Fabriken, du hast Leute, die das herstellen, du brauchst Geld, um das Ganze zu finanzieren, um irgendwelche Prototypen zu entwickeln und sowas. Im Gegensatz dazu ist alles, was sozial quasi oder so gesellschaftspolitische Organisationen angeht, ist wesentlich weniger aufwendig. Ne? Also im Endeffekt alles, was du brauchst, ist irgendwie ein E-Mail-Verteiler und ein Seminarraum. Und entsprechend war das dann so, dass quasi am Anfang, ne, was dann irgendwie so ging, halt E-Mails irgendwie an ganze an ganz viele Unis und an ganz viele existierende Netzwerke, wie jetzt zum Beispiel eben das Geht ein Weg-Stipendium von der Deutschlandstiftung, und dann irgendwie Referentinnen suche und schauen, wo gibt's denn Referentinnen, die inhaltlich passen, also von dem, was quasi an Wissen vermittelt wird, als auch von dem, was persönliche, quasi biografische Bezugspunkte zu der Zielgruppe angeht. Ich muss zugeben, wir haben auch sehr davon profitiert, dass die Deutschlandstiftung Integration uns halt auch von Tag 1 sehr darin unterstützt hat. Also die freuen sich halt immer, wenn Alumni oder Alumni halt des Programms selber zusätzliche Projekte auf die Beine stellen. Und das heißt auch vieles von der Infrastruktur, wir einfach von denen mitnutzen konnten. Und ich glaube, das ist auch so eine so eine Weisheit in Anführungszeichen, die ich immer geben würde, ist, Leute meinen immer, das Rad neu erfinden zu müssen. Und meistens gibt es schon relativ viel. Es gibt schon Leute, die auf ähnliche oder auf dieselbe Idee gekommen sind oder die was Ähnliches schon anbieten. Und dann auch zu sagen, so, ja gut, dann kann man ja darauf aufbauen, da kann man sich ja zusammentun. Da kommt wieder auch mein idealistisches Weltbild von, Leute sind nicht Konkurrenz, sondern potenzielle Verbündete. Ne, und wo es dann heißt, hey, diese Organisation macht was ähnlich wie wir, diese Räume haben, die kann uns da was tun und so. Und dass ich aber, wie gesagt, auch wieder das Glück habe, dass ich nur in sehr wohlwollenden Kreisen unterwegs bin, wo sowas auch geht mit der Hilfsbereitschaft, dass ich auch den Glauben an die Menschheit weiterhin habe, dass wir eigentlich, also erstens, wir sind soziale Wesen, haben jetzt während Corona auch alle gemerkt, dass wir alle doch irgendwie Menschen brauchen um uns herum. Und zweitens, dass wir eigentlich ja auch es den Menschen Freude bereitet, anderen helfen zu können und sich zusammenzutun zu können. Und das heißt, ich glaube, vieles von dem, was Swans ermöglicht hat, auch so schnell quasi so viel zu machen, ist ganz banal auf, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir schauen, was gibt es schon, arbeiten mit denen zusammen, die schon quasi bestimmte Sachen erreicht haben, tun uns mit denen zusammen, die ähnliche Ziele haben und dann eben anstatt dann irgendwie im Einzelkampf alleine zu sein und dann irgendwie aber auch komplett alles neu anfangen zu müssen, ne? Und ich meine, du lernst in so einem Prozess immer noch genug. Also irgendwie, ich habe vorher auch noch nie Förderanträge geschrieben, ne? Also irgendwie, um Gelder oder sowas zu bekommen. Also ich glaube, vieles, man lernt schon so viel Neues bei in so einem Prozess. Da kann man auf ein paar Sachen schon aufbauen, die jemand anders schon mal quasi gemacht hat.
Also erstmal muss ich jetzt sagen, bin ich irgendwie total traurig, dass ich nicht Mitglied in eurem, bei euch werden kann. Das klingt echt super. Also gerade auch, ne, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz die Jüngste, aber wenn ich das so höre, ey, sowas hätte ich auch ganz gerne gehabt, als ich Studentin war oder als ich am Anfang war oder auch in verschiedenen Etappen meines Berufslebens, weil es man halt immer wieder an Punkte kommt, wo man, ja, so ein Netzwerk im Rücken einfach gut getan hätte irgendwie. Aber das mal am Rande. Du hast es schon gerade angeschnitten. Also zwei Fragen schließen sich da an. Wie finanziert ihr euch? Du sagtest Förderanträge und so weiter. Wie sieht es mit Kosten aus? Muss man da als Mitglied, hat man da Mitgliedsbeiträge auch zu zahlen? Und die zweite Frage wäre, sucht ihr euch die Mitgliederin irgendwie aus? Also jetzt mal abgesehen von den Kriterien, die eh klar sind, weiblich und Migrationshintergrund?
Ja, also was die Finanzierung angeht, genau. Also wir haben eine Mischung aus Fördergeldern und Unternehmenskooperation oder beziehungsweise potenzielle Arbeitgeberkooperation. Fördergelder bedeutet, dass wir einmal von der Robert-Bosch-Stiftung und einmal von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, also quasi über ein Projekt von Annette Wiedmann-Mautz, Gelder quasi reinbekommen. Und das Zweite ist, dass wir dadurch, dass wir eine mehrfach spannende Recruiting quasi Zielgruppe haben, ne? Also wo jetzt gerade bei, würde man sagen, bei den ganz besonders so prominenten Arbeitgeberinstitutionen oder auch bei, vor allem bei US-amerikanischen, sickert halt langsam durch, wenn Frauen und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in ihrer Belegschaft unterrepräsentiert sind, dass das etwas ist, was sie selbst falsch gemacht haben und nicht die Personen, die dort nicht arbeiten, weil sie sich nicht bewerben. Ne? Also viele verstecken sich ja hinter dieser Ausrede, ja, wenn sich keiner bewirbt, können wir auch niemanden einstellen. Und die sind dann quasi einen Schritt weiter und sagen, nee, offensichtlich haben wir irgendwas falsch gemacht. Ne? Warum sind wir nicht attraktiv für diese Zielgruppen? Und das bedeutet, dass wir, dazu gehört zum Beispiel die Unternehmensberatung McKinsey, und die dann eben sagen so, hey, wir wollen genau diese Überschneidung von diesen Faktoren ist bei uns in der Belegschaft unterrepräsentiert und kooperieren da mit uns quasi, um daran was zu ändern. Und das heißt, nein, Mitgliedsbeiträge in diesem Fonds gibt's nicht. Also das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die ein bisschen auf diese Gründungsfrage zurückgeht. So, Swans in dieser Form, es ist kein Verein, den man beitritt, ne? Also wir sind da doch sehr in so, ich nenne es mal so einen deutschen irgendwie Strukturen, ne? Da muss es irgendwie einen eingetragenen Verein geben und da gibt es irgendwie einen Kassenwart und diese ganzen Sachen. So, wir sind eigentlich nur ein Zusammenschluss von sechs Frauen, die irgendwie ihre Freizeit damit verbringen, quasi in diesem Bereich sich zu engagieren. Und wer bei uns als Schwan in Anführungszeichen ist, das ist auch kein, ne, da gibt's keinen Mitgliedsausweis oder irgendwie, wo du es dann irgendwie heißt, so, ja, hier hast du jetzt einen Stecker oder ein Vereinsheim, wo du hinkommen kannst. De facto ist es so, dass wir für den Seminaren, wenn die in, also bei den Präsenzveranstaltungen, ich find's großartig, dass es heutzutage überhaupt den Begriff jetzt gibt, ne, Präsenzveranstaltung, dass es dort halt quasi ist, man muss sich halt um Plätze bewerben. Ne? Also wir haben dann 20 Plätze pro Seminar und das heißt, die potenziellen Teilnehmerinnen bewerben sich halt um Plätze und das ist im Endeffekt so wie für alle anderen Dinge, wie man sich bewirbt. Ne? Dann schreibst du irgendwie Motivationsschreiben, warum hast du Bock auf dieses Seminar und schickst irgendwie deinen Lebenslauf mit. Ich glaube, was wir vielleicht ein bisschen anders machen als normalerweise zum Beispiel im Job, dass wir halt gezielt auch Diskriminierungserfahrungen halt auch quasi berücksichtigen, ne? Wo es dann heißt, wenn zum Beispiel, wie gesagt, da geht es jetzt nicht wieder um einen Wettbewerb, wer hat es am schlimmsten, aber dass halt klar ist, dass eine Person, die irgendwie zum Beispiel schwarz ist und Kopftuch trägt und nebenbei bei H&M irgendwie gejobbt hat während der Schulzeit und während des Studiums, natürlich eine andere, quasi von uns, aus unserer Sicht anders, quasi andere Hürden geleistet hat, als zum Beispiel jemand, der eine Frau, die wie ich aus Polen irgendwie stammt. Ne? Also das sind dann Sachen, die wir halt auch immer noch aktiv auch noch wirklich beachten. Ja, und im Endeffekt ist es aber genau einfach ein Bewerbungsprozess und entweder du kriegst halt einen Seminarplatz oder du bewirbst dich beim nächsten Mal halt wieder und dann bist du quasi, und ich meine Netzwerk, wie gesagt, so, ich meine, Netzwerk ist auch wieder so ein Begriff, da tut man so, als ob das irgendwie so eine feste Institution wäre. Im Endeffekt heißt es, man ist irgendwie auf Facebook befreundet oder folgt einander auf Instagram, ne, oder, also, dass man sich da so ein bisschen einfach in Kontakt halten kann, ne. Ja, und man muss, warte vielleicht noch ganz kurz, und man muss auch, was die Finanzierung angeht, ja sagen, dass wir alle das ja ehrenamtlich machen. Und das bedeutet, dass wir keine Büroräume haben, die wir bezahlen müssen, ne? Irgendwie keine keine Miete, keine niemand muss davon leben, ne? Kein Gehalt. Und ich musste lachen, weil wir haben vorher immer gedacht, so, boah, wir sind irgendwie so unseriös, ne? Irgendwie man ist irgendwie erst professionell, wenn man ein Büro hat, ne? Und wir haben kein Büro, wir haben nicht mal ein Büro. Aber jetzt heutzutage habe ich den wunderbaren Begriff gehört, wir sind eine Remote-Organisation.
Ich wollte es gerade sagen. Regina, du bist Stipendiatin der Studienstiftung des Volkes. Das hat Martha eben schon mal angemerkt. Das ist jetzt nicht irgendwie mal so mal eben gemacht. Und in diesem Zusammenhang bist du ja vielleicht auch sowas wie ein Role Model oder zumindest eine Frau, wo viele junge Mädels vielleicht auch ja drauf gucken können und sagen können, wow, wenn sie diesen Weg gehen kann, dann kann ich das vielleicht auch. Wie geht das? Wie wird man Stipendiatin? Muss ja nicht unbedingt bei dieser Studienstiftung sein, aber was kann man das irgendwie so grob sagen, so verallgemeinert sagen, was muss ich leisten, um die Chance zu bekommen, ein Stipendium zu bekommen?
Ich liebe diese Frage. Ich habe auch, ich habe auch einen Instagram-Account, so wie auch fast jeder heutzutage, wo ich unter anderem jeden Monat eine Woche ein Thema beleuchte. Und da hatte ich auch zuletzt Stipendien. Insofern passt das super gut. Und wie wird man Stipendiatin oder Stipendiat? Ist ja schwierig zu beantworten und das ist eine gute Sache, weil es eine wirklich große Vielfalt an Stipendien gibt. Also man könnte fast sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, man findet wirklich für alles Mögliche spezifische Stipendien und dann gibt es auch noch große Begabtenförderungswerke, die vor allem eben für Studienfinanzierung Stipendien ausgeben. Was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass es auch SchülerInnen-Stipendien gibt. Das hätte ich gerne gewusst, als ich zur Schule gegangen bin, weil das sehr vieles einfacher gemacht hätte. Es gibt mindestens 4 verschiedene Schülerinnen-Stipendien, wie zum Beispiel Grips gewinnt ist eins, das mir einfällt, die wirklich teilweise schon ab der Grundschule, Mittelstufe, Oberstufe, alles dabei sagen, okay, wir suchen Leute, gerne gute Noten, aber es ist ein Mythos, dass nur Leute, die Einserschnitte haben, Stipendien kriegen können. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu betonen. Leute, die sich bemühen, aber was wirklich sehr viel gesucht wird, sind einfach Leute, die sich interessieren für Engagement, Politik, die irgendwie zeigen, sie haben Lust, die Gesellschaft mitzugestalten. Und genau, da braucht es dann aber auch Gutachten oder Empfehlungen von Lehrern und Lehrerinnen. Das ist wahrscheinlich mit einer der größten Hürden, da jemanden zu finden, der an einen glaubt und das machen will. Es gibt inzwischen auch super tolle Vereine, die sich darum kümmern, Schülern und Schülerinnen solche Angebote auch zu unterbreiten und dabei zu helfen, wie man sich bewerben kann, Ich habe erst letztens von einer ganz neuen Initiative gehört, hat Applicate, super Sache, genial einfach. Das ist genau dafür da, Leute zu verbinden, Leute wie mich zum Beispiel, die Mentorinnen werden können, die Erfahrung haben mit Bewerbungsprozessen, mit Schülerinnen und Studierenden, die gerne sich bewerben möchten auf ein Stipendium. Und das ist einfach genial. Also ich finde das eine super Sache. Und ich hätte auch total Lust, das zu machen, wenn ich mit der Masterarbeit fertig bin und wieder Luft habe. Und ansonsten ist es so, dass gerade bei der Studienstiftung man zum Beispiel vorgeschlagen werden kann von Lehrern und Lehrerinnen. Das ist natürlich auch schon mal eine Sache, ne? Von wer wird da überhaupt in Betracht gezogen von Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Aber man kann sich auch immer frei bewerben, aber dafür muss man auch erstmal darauf kommen, dass man gemeint ist. Und deswegen möchte ich da nur sagen, gute Noten sind super und das ist ein Faktor, aber was immer gern gesehen wird, ist ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement. Ich hoffe, dass da auch die jeweiligen Stiftungen so weit blicken, dass es da nicht nur darum geht, bei den Model United Nations irgendwie oder bei im Debattierclub gewesen zu sein, weil das ist auch was ich dann gemerkt habe, dass Leute mit gewissen Hintergründen Zeit für sowas haben, sondern dass es auch darum gehen kann und muss, dass man, keine Ahnung, den Geschwistern bei den Hausaufgaben hilft oder dass man bei den Eltern im Laden, im Gemüseladen aushilft oder so Sachen, also dass man, also hoffentlich, dass es dann eine Weitsicht gibt, was es bedeutet, sich eben zu engagieren. Und genau, ich habe auf jeden Fall Lust, da auch als Role Model, wenn ich das sein kann, Leute zu motivieren, die so wie ich auch mal dachten, das wäre nichts für sie, gefördert zu werden. Ja.
Du hast gerade einen Satz gesagt, da musste ich ganz doll aufhorchen. Du hast gesagt, man muss auch erstmal darauf kommen, dass man gemeint ist.
Ja.
Das ist ja auf der einen Seite etwas, wo man innerlich denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das so ist. Man weiß natürlich aber auch, dass es so ist. Woran meint die Frage an euch beide? Liegt das, dass A, die Information irgendwie gar nicht so zugänglich zu sein scheinen, wie solche Fördermöglichkeiten oder was man für Fördermöglichkeiten überhaupt hat, was auch immer man für einen Hintergrund hat oder für einen Mensch ist. Und woran liegt das, dass es so schwierig ist oder so lange auch offensichtlich dauert, dieses Wissen zu verbreiten?
Ja, ist eine gute Frage. Ich kann ja mal anfangen mit so ein paar Ideen, die mir gleich in den Kopf schießen. Und zwar haben wir, glaube ich, wie so oft in den Schulen einen Ansatzpunkt. Ich erinnere mich, dass sowas wie Stipendienförderung höchstens alle paar Jahre, wenn man so eine Berufsorientierung mal wieder hatte, ne, so zu bestimmten Punkten in der Schullaufbahn hat man das ja. Und gerne auch mal recht spät dann erst intensiver, so Richtung 11. Klasse oder so, wenn es Richtung Abitur geht, ne, wenn überhaupt. Und dass das total unterrepräsentiert ist, diese Möglichkeit. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das für mich ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass das etwas ist, was eigentlich jeden ansprechen kann in irgendeiner Art und Weise, sondern es gibt so einen gewissen Mythos, glaube ich, dass aber auch von manchen begabten Förderungswerken, glaube ich, auch noch nicht genug demystifiziert wird, dass das einfach so eine elitäre Geschichte ist, ne? Also dass das so Vereine sind, wo wirklich nur die Elite der Gesellschaft sich wiederfinden soll, die Besten der Besten, die Crème de la Crème sozusagen. Und ich glaube, dass man da deswegen sehr früh schon anfangen müsste, das zu aufzurollen und mal genau hinzuschauen und zu sagen, was bedeutet das überhaupt, so ein Stipendium, was finden sich da für Möglichkeiten, für wen ist das gedacht? Es gibt konkrete Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, also es gibt Stipendien, die konkret auf ErstakademikerInnen aus sind, die für sich zu begeistern und so weiter, dass auch Stipendien so versuchen, inzwischen die Vielfalt der Gesellschaft irgendwie abzubilden. Und dann gibt es ja auch noch das Internet, was total dabei hilft, Informationen zugänglich zu machen. Aber ich möchte wieder betonen, wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dass du gemeint bist, dann wirst du im Internet auch nicht danach suchen. Das ist ja schon das allererste Problem. Du könntest alle Informationen finden, wenn du überhaupt erstmal diesen gedanklichen Schritt machen würdest und zu sagen, okay, ich kümmere mich darum. Und deswegen, ja, braucht es diese vermittelnden Funktionen, diese Möglichkeiten. Genau, ja, das fällt mir dazu schon mal ein. Ich weiß nicht, was Martha, was meinst du?
Ja, ich glaube, was halt noch dazu kommt, ist dieses, was du jetzt gemeint hast, ne? Man hat das Gefühl, dass es nur für irgendwie ganz besonders erfolgreiche Elite, bla, da und naja, wem wird denn das Gefühl vermittelt, zur Elite zu gehören? Und wem wird das Gefühl vermittelt, eben nicht das zu sein? Ne, also sich in Räumen willkommen zu fühlen oder zugehörig zu fühlen, das sagt natürlich dieses ganze Thema Repräsentation aus. Ne? Also wen nehmen wir denn als erfolgreiche Menschen wahr? Wer ist denn in Deutschland erfolgreich? Wer bringt es zu etwas? Und wenn wir dann sehen, okay, irgendwie alle Spitzenpolitiker einer bestimmten Partei hatten irgendwie alle ein bestimmtes Stipendium und bestimmte Praktika, dann geht man halt davon aus, okay, Leute, die also dieses Geschlecht haben, diese Abstammung haben, diesen irgendwie soziale Herkunft etc., für die ist das halt da und für uns halt nicht. Ne? Also dieses englische Credo, Representation matters. Ne? Also solange wir nicht das Gefühl haben, dass Leute, die so aussehen wie wir, die unsere Geschlechtsidentität haben, an bestimmten Positionen repräsentiert sind. Und damit meine ich nicht einmal eine Angela Merkel, sondern wirklich, das auch wirklich, also jetzt mal nur auf Geschlecht bezogen, ne, wo es dann heißt, ja, solange wir uns nicht in den Medien sehen, solange wir uns nicht in der Wirtschaft sehen, in der Politik, in der Kultur, solange das alles fest in weißer Männerhand ist, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn die anderen Leute nicht das Gefühl haben, dass das Machtposition, das Erfolg, dass das etwas ist, dass das Räume sind, in denen sie willkommen sind oder wo sie überhaupt eine Chance haben, reinzukommen. Und ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema SchülerInnen-Stipendium. Ich glaube, also erstmal muss ich noch dazu sagen, Applicate ist übrigens auch die Initiative eines Stipendiaten bzw. eines Alumnus von der Deutschen Stiftung Integration. Wir kommen und bewegen die Welt so alle ein bisschen. Und das zweite ist ein anderes Stipendium, ist zum Beispiel das Startstipendium von der Startstiftung. Das ist auch ein wichtiges SchülerInnen-Stipendium. Und da geht es, deswegen, also, und das Problem ist halt meistens, dass die Leute, die einmal ein Stipendium bekommen haben, kriegen dann auch alle anderen Stipendien, weil sie es mitbekommen, dass es die gibt. Ne? Ja. Und du hast dann, also gerade dieses so, man hätte sich das früher gewünscht und genauso ist es, ne? Je früher du anfängst, dich in Kreisen zu bewegen, wo du solche Informationen bekommst, desto eher wirst du halt quasi auch in diese Kreise, ich werde da immer weiter eintauchen und immer mehr Möglichkeiten haben, weil du von diesen Möglichkeiten immer erfährst. Und wenn du halt irgendwie keinerlei Bezugspunkte hast, irgendwie keine Eltern, die wissen, dass es Stipendien gibt, keine Umfelder, keine Lehrkräfte, die das irgendwie dir nahelegen, dann, also quasi wie gesagt, dazu glauben, dass du da nicht hingehörst, ist ja schon der Schritt 2, weil der Schritt 1 ist ja erstmal zu wissen, dass diese Infrastruktur existiert.
Was ist denn Erfolg für euch? Martha, ach doch, du vielleicht erstmal weiter.
Also ich glaube, da sind wir gerade, also ich muss sagen, wir wohnen ja beide in Berlin, beziehungsweise Regina, bist du eigentlich wieder hier?
Nein, gerade noch nicht, aber eigentlich ja.
Also hier in Berlin ist ja auch so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Krankheit, weil hier ganz viel passiert, was in der Rest der Republik Gott sei Dank nicht so diskutiert wird. Und eine, deswegen tut sich immer schwer, weil alle hier immer systemische Coach werden sind und oder Grafikdesigner und oder DJ, ne? Und deswegen finde ich es immer schwierig, deswegen möchte ich das kurz einbetten, weil eine Sache, die in Berlin, glaube ich, ein Riesenthema ist, was man gerne der jüngeren Generation versucht, einen Vorwurf zu machen, ist so dieses, dass Leute einen Sinn wollen, ne? So sinnstiftende Arbeit machen, Purpose-driven, wie es so schön auf Englisch heißt. Und das ist es für mich halt Erfolg, ne? Wo ich denke, so, ich kenne Leute, die wesentlich mehr Geld verdienen als ich, die wesentlich irgendwie größere, beeindruckendere Institutionen oder Fotos mit berühmten Leuten oder die dann raus rumhängen mit irgendwelchen Botschaftern und was weiß ich, wo ich immer denke, so, das ist ein Stück weit nicht das, was für mich meinem Leben Sinn gibt. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Erfolg ist das zu machen, was du für dich persönlich als sinnstiftend empfindest. Und damit quasi, wenn du damit auf einer Wellenlänge bist, quasi mit dem, was dir Sinn gibt und dem, was du machst. solange das miteinander in Einklang ist, dann würde ich sagen, sind Leute erfolgreich.
Okay. Regina?
Ja, Martha hat es einfach auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das ist auch schon, das muss man auch erstmal lernen. Ich finde, wir wachsen auf mit dem Gefühl, dass es ein definiertes Paket für erfolgreiche Menschen gibt. Ne, das sieht man im Fernsehen, das sieht man auf Netflix, das sieht man, das hört man in der Musik überall. Und mich hat das viel Zeit gekostet, um genau das zu verstehen. Deswegen möchte ich das auch nochmal jeder Person mitgeben, sich regelmäßig, das gehört auch dazu, immer wieder hinzusetzen und diese gedankliche Arbeit zu vollziehen, zu hinterfragen, was eigentlich Erfolg bedeutet für einen selbst, was Purpose, also irgendwie Sinnhaftigkeit bedeutet. All das ist super individuell.
Und es ändert sich auch.
Genau, ne? Es ändert sich. Deswegen wirklich die Sache, das hat man nicht einmal gemacht und dann weiß man es, sondern das ändert sich. Es ist total flexibel und deswegen bin ich eine ganz starke Verfechterin von so regelmäßigen Reflexionsübungen. Einmal im Jahr, manche Sachen kann man wirklich einmal im Monat einfach mal sich hinzusetzen und versuchen zu verstehen, wo stehe ich, was hat sich verändert, wo will ich hin, was sind meine Träume und Ziele und Wünsche. Und wenn man das so beobachtet, ich glaube, dann kann man wirklich es schaffen, erfolgreich zu sein und sich auch nicht nicht so sehr beirren zu lassen von dem, was andere einem immer die ganze Zeit ins Ohr schnattern, was doch eigentlich Erfolg ist. Ne? Also ich stehe zum Beispiel gerade auch vorm Berufseinstieg und ich denke da super viel drüber nach, weil von der einen Seite kommt, ja, aber du solltest doch mehr verdienen und dann von der anderen Seite, ja, aber du solltest doch irgendwie genau in hohen Ministerienpositionen sitzen oder mit wichtigen Menschen zu tun haben. Und dann all das wird an einen herangetragen. Aber wenn man dem hinterher rennt, dann läuft man Gefahr, aber irgendwann diesen Moment zu haben, aufzuwachen und das Gefühl zu haben, ich habe noch nie gewusst, was ich eigentlich als meinen eigenen Erfolg definiere. Und ich möchte auch noch sagen zum Ende, dass das super schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie es Martha dir dabei geht, wenn du das für dich definierst oder ob du das machst, Sarah, aber ich habe das Gefühl, man kann manchmal ganz schwer noch unterscheiden, was ist eigentlich meine intrinsische Motivation und das, was in mir liegt und was ist das, was ich gelernt habe. Ich glaube, das geht sehr viel ineinander über, aber man kann auf jeden Fall versuchen zu schauen, ob man dahin kommt, dass das eigene, die eigene Stimme da nochmal zu hören, wieder hörbar zu machen.
Kann ich total unterschreiben, dass das schwierig ist, also auch für mich heute noch, und ich bin jetzt schon eine Weile im Job, herauszufinden, was ist das, was ich wirklich möchte und was ist das, was von außen herangetragen wird. Und auch, und das habe ich jetzt so auch erlebt, ich weiß nicht, Martha, ob dir das auch mal so ging, dass man sich manchmal auch verrennt, also sozusagen verläuft, ja, also dass man dann irgendwie vielleicht so in Bereiche oder Kreise reinkommt, die neu sind für einen und die man dann vielleicht interessant und irgendwie auch toll und erstrebenswert findet und dass es dann aber vielleicht eine ganze Weile dauert, bis man bemerkt, okay, das ist aber eigentlich doch nicht das, was ich wirklich möchte. Hast du das mal so erfahren, Martha? Hast du das mal so erlebt?
Jein. Also ich muss vielleicht eins vorweg schicken. Bei mir war das, ich persönlich weiß, dass es vielen, vielen Leuten schwerfällt. Ich gehöre nicht dazu, muss ich sagen. Ich irgendwie immer schon sehr, sehr früh wusste, was ich möchte. Und das war dann auch relativ straight immer. Also ich glaube, meine Lieblingsanekdote ist, ich wollte ganz lange Journalistin werden, bevor ich dann in die Seiten gewechselt habe zu PR, weil ich beschlossen habe, ich will von dem leben können, was ich beruflich mache. Aber als ich quasi, ich bin mit, ich glaube, in der 6. Klasse das erste Mal ins Büro unserer Lokalzeitung marschiert, habe gesagt, hallo, ich würde hier gerne als freie Mitarbeiterin kommen. Ne? Also das ist bei mir, abgesehen davon, dass ich selber fasziniert davon bin, mit welcher Geisteshaltung und Selbstbewusstsein ich einfach diese Entscheidung getroffen habe. Also deswegen bei mir war es eigentlich so, ich wusste eigentlich immer in allen Bereichen immer, was ich möchte. Und ich glaube, man kann das sogar wirklich als Privileg bezeichnen, weil ich weiß, viele Leute sehr mit sich hadern, auch sehr, das ist ja auch ein Stück weit, sich zu trauen, seine eigene Meinung zu respektieren. Ne, also bei vielen ist es ja, sie wissen ja, was sie wollen, aber sie trauen sich nicht oder sie trauen sich nicht, das wollen zu dürfen. Das war auch nicht komplett leicht für mich, der Wechsel, weil also gerade, ich glaube, Journalismus auch ein sehr, sehr so idealistisch getriebenes Berufsfeld ist. Also heutzutage machen wir das ja nicht wegen der guten Jobchancen, sondern weil man sich irgendwie so diese Berufung irgendwie auch hat, ne? Man denkt mal irgendwie, du willst die Welt über Ungerechtigkeiten aufklären und du willst irgendwie Missstände aufdecken und so. Und natürlich, und gerade weil das so, ich nenne es mal so, sinnhaftigkeitsgetrieben ist, ist natürlich besonders schwer, wenn man dann sich irgendwie dafür entscheidet, der Sache irgendwie dann doch den Rücken zu kehren. Aber ich kenne halt auch viele Leute, die wirklich, die irgendwie nicht wussten, was sie studieren wollen und dann nicht wussten, was sie beruflich machen wollen und irgendwie so schlittern. Und deswegen weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, wie bei mir, wenn du irgendwie immer sagst, so, hey, das ist, worauf ich Bock habe. Ich hatte natürlich auch Situationen, wo man mir versucht hat, von extern einzureden, dass das, was ich möchte, nicht richtig für mich ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die du gerade oft hast, wenn deine Eltern nicht studiert haben und oder nicht aus Deutschland stammen, ne, wenn das Umfeld, deine Lehrkräfte in der Schule dir irgendwie einreden, dass du nicht gut genug fürs Gymnasium bist oder irgendwelche Sachen, die dir nicht zustehen, das, glaube ich, ist richtig schwer, da so eine innere Festigung quasi zu entwickeln, dass man sich davon nicht mehr einschüchtern oder beirren lässt. Und dieses in falsche Kreise geraten, nein, also das am nächsten dran, was ich in diesem Szenario hatte, war tatsächlich ein Praktikum, von dem ich gemerkt habe, da möchte ich nicht arbeiten. Aber de facto ist das ein Praktikum, aus dem ich von dem ich jetzt immer noch großartige Geschichten erzähle. Und ich glaube, wenn man so mit dieser Lebenseinstellung reingeht, so dass alles, wir lernen halt aus allem, ne? Und auch wenn wir uns irgendwie mal verrannt haben, weil wir den falschen Studiengang gewählt haben oder irgendwie die falsche Karrierelaufbahn eingeschlagen haben oder so weiter oder mit den falschen Leuten rumgehangen, dass man das auch immer als Chance sieht, um was draus gelernt zu haben, ne? Und dass man sagt, so, wir müssen alle mal Scheiße erlebt haben, damit wir diesen Fehler nicht nochmal begehen. Also ich merke so viele Sachen, wo ich denke so, die damals irgendwie nicht cool waren, wo ich jetzt sage, ja, aber dafür wird mir das heute nicht mehr passieren. Ne, weil du irgendwie einmal, wenn du einmal abgezockt, wenn du einmal veräppelt, wenn du irgendwie einmal sonst was durchgemacht hast, das ist ja dieses Ding, warum uns die alten Leute immer einreden, dass uns die Erfahrung fehlt. Weil die erste Scheiße passieren muss, damit du den Fehler dann halt nicht nochmal machst.
Habt ihr, ein kleiner Themensprung, habt ihr das Gefühl, dass sich gerade wirklich was bewegt da draußen? Also jetzt mal so, wenn man sich jetzt mal so verschiedenen Themen anguckt, irgendwie Gender, Pay Gap, Rassismus, George Floyd, sind das Sachen, die in eurer Wahrnehmung dazu führen, dass sich das bei uns gesellschaftlich dann wirklich festsetzt? Oder haben wir jemanden wie George Floyd morgen wieder vergessen? Ich das jetzt mal so ketzerisch formulieren soll, darf. Frage an euch beide.
Regina, mach ruhig du.
Ja, also ich als auch Historikerin fühle mich ja immer wohler mit so Analysen der Vergangenheit. Und ich denke auch jetzt immer schon darüber nach, wie wohl Leute in 10 Jahren oder in 20 oder in 50 Jahren über jetzt denken. Das ist immer so meine Perspektive. Ich glaube tatsächlich, dass wir an einem Punkt sind, wenn ich jetzt mal George Floyd beispielsweise als Beispiel nehme, wo so viele Leute so sauer, also die waren schon immer sauer, aber die haben diese Wut jetzt so sehr, haben denen endlich den Raum gelassen, dass in Forderungen umzuwandeln und wirklich langfristige Veränderungen verlangen, dass ich tatsächlich glaube, dass wir an einem Punkt erlangt sind, wo man uns nicht mehr verstummen lassen kann, nicht silenzen kann. Das ist ja auch so ein Begriff, also wegdrängen kann und hoffen kann, dass wir irgendwie stillhalten. Und ich meine, du hast jetzt nach ganz vielen verschiedenen Dingen gefragt, also einmal die Antirassismusarbeit, aber auch feministische Themen. Und das ist natürlich jeweils ganz an und ganz unterschiedlichen Punkten. Tatsächlich sind medienwirksame Momente natürlich auch etwas, was erstmal viel Aufmerksamkeit generiert und man sich fragt, was bleibt nachher. Aber ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen. Ich finde das auch eine schöne Sache, das sein zu können heutzutage, dass tatsächlich sich was bewegt und weiterhin bewegen wird. Und es ist auch schön zu wissen, dass man selber auch noch in der Position ist, daran aktiv arbeiten zu können. Also ich weiß, dass ich Teil dessen bin, dass sich weiter was bewegen wird. Ich dazu gehöre, nicht aufzuhören und Leute weiterhin auch zu ermutigen, sich da weiterhin zu beteiligen. Ja.
Also ich glaube, der letzte Teil, den Regina gesagt hat, finde ich am allerwichtigsten so, dass sich was bewegt, das passiert ja nicht von selber. Ne? Es sind Leute, die dafür kämpfen, die sich dafür einsetzen, die was machen. Und dadurch, dass ich umgeben bin von Leuten, die sich dafür einsetzen, dass die Gesellschaft besser wird, habe ich auch den Optimismus, dass sich da was tun wird. Nein, also so von ne, also ich glaube, es ist leichter Hoffnung zu haben, wenn du von Leuten umgeben bist, natürlich, die dir Hoffnung geben, ne, muss man auch sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es vorangeht, dass sich Themen bewegen. Ich muss zugeben, vieles davon ist, dass ich tatsächlich auch aus Swans mitnehme, weil man sieht, dass die meisten Leute da direkt begreifen, warum es uns geben muss. Ja, also dass ich habe am Anfang tatsächlich viel mehr damit gerechnet, irgendwie so blöde Fragen beantworten zu müssen, so, warum brauchen die das, wenn die guten Lebenslauf haben? Dass sowas passiert erstaunlich selten, muss man sagen. Also dass tatsächlich viele tun sich zwar schwer, die Zielgruppe zu begreifen, weil für die Idee so absurd ist, dass du Zuwanderungsgeschichte haben kannst, studieren und nicht quasi erst zum Studium nach Deutschland gekommen bist oder frisch geflüchtet bist oder so. Also, das ist schon ein bisschen zäh. Aber ansonsten so, du merkst einfach so, wie gesagt, auch was wir an, dann die Tatsache, dass es Fördergelder gibt für sowas wie Swans, dass es Unternehmen gibt, die uns nur kooperieren wollen. So, das sind alles für mich sehr greifbare Beweise oder irgendwie Indizien dafür, dass eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür langsam entsteht. Ja, und ich glaube auf der einen Seite, dass das auch wieder ein Berlin-Ding ist oder ein Großstadt-Ding. Ich merke das aber auch, ich bin ja Schwäbin, auch wenn man es nicht hört, ich bin ja eine Schwäbin in Berlin. und dass da, wo ich herkomme, am Bodensee, dass die Leute da, klar sind nicht alle gleich progressiv und gendern, während sie reden und so, klar. Aber dass du schon merkst, dass es Leute merken, was also so dieses Grundbewusstsein dafür, dass Sachen ungerecht sind. So, also wir als Menschen, wir sind ja von Natur aus drauf gepult, wir erkennen Ungerechtigkeit. Sie stört uns halt nur nicht immer, wenn sie andere Leute betrifft. Aber so grundsätzlich wissen wir schon, was gerecht ist und was ungerecht ist als Menschen. Und dass ich schon das Gefühl habe, dass auch unabhängig von meiner jetzt hier Berliner Weltverbesserungsblase, wo alle vegan sind und mit Sternchen gendern, dass auch irgendwo anders die Leute langsam merken, so hey, da stimmt irgendwas nicht und da bewegt sich was in Richtung, die wir als progressive Menschen als fortschrittlich als gut betrachten. Ne? Also ich glaube, das Problem ist, es geht halt immer viel zu langsam. Und ich glaube, es ist vor allem, finde ich, fürchterlich erschreckend, wenn wir, und da sind wir beim Thema Rad neu erfinden, Diskussionen führen, die es halt irgendwie vor 30, 40 Jahren gab. Wo du denkst, so wie langsam kann es denn sein, dass wir immer noch zum Teil dieselben Diskussionen führen. Ja, also ich habe jetzt, um ein negatives Beispiel zu nennen, jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt in Polen wurde ja jetzt gerade so ein ganz, ganz fürchterlicher, ne, gab es ja diesen Gerichtsbeschluss, dass du quasi nicht mehr mal einen Schwangerschaftsabbruch bekommst, wenn klar ist, dass das Kind quasi schwer behindert ist und wahrscheinlich nicht überlebensfähig ist. Also quasi jetzt ist es, das war quasi eine Entscheidung, die das Gericht gekippt hatte. Und dann führst du hier plötzlich eine Diskussion mit Leuten, die so alt sind wie wir, die dann plötzlich bei davon von vorgeburtlichem Mord sprechen, ne, wo du halt denkst so, wow, warum führen wir in diesem Jahr noch solche Diskussionen? So, warum ist das Thema nicht endlich irgendwann mal abgehakt? Ne, und gleichzeitig siehst du dann aber bei Themen wie beim Kopftuch, dass sich was bewegt, auch immer noch zu langsam. Ne, aber dass irgendwie klar ist, so, dass du mit Kopftuch jetzt zumindest als Lehrkraft kann man dir das nicht mehr verbieten. Ne? Also das sind also diese kleinen Sachen, wo wir dann, glaube ich, den Glauben nicht verlieren dürfen. Aber klar, ich glaube, gerade wenn du diesen Antrieb hast, die Welt zu verändern, und das tut schon weh zu sehen, wie langsam es geht. Das schon.
Was wollt ihr denn, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 80, 90 Jahre alt seid und in eurem Schaukelstuhl sitzt, was wollt ihr denn dann für Menschen gewesen sein?
Wusstest du, dass das eine so eine Coaching-Übung ist? Oder hast du dir das jetzt gerade so überlegt, die Frage?
Nicht. Ich darf ja nicht in euer Netzwerk rein. Ich verstehe das
gar nicht. Du bist also schon offiziell.
Also ich kenne die Übung aus dem Feld so Persönlichkeitsentwicklung als Schaukelstuhlübung, wo es genau darum geht, sich diese Frage zu stellen, genau so, sich da so reinzudenken, gerne auch mit Musik so traumreisemäßig. Und,
krass, das war jetzt random.
Ja, genau.
Und sich, vor allem auch das, was ich mit Berlin meinte, so alle waren im Coaching, ja.
Ja, genau.
Das
glauben wir dir. Und ich muss zugeben, diese Übung habe ich immer übersprungen, weil ich diese Vorstellung wahnsinnig finde, mir das zu überlegen. Vielleicht versuche ich jetzt mal so eine Minimaldefinition.
Ich finde das immer lustig, dass es alle immer sagen, es ist so schwierig, weil, also ich finde immer, man kann doch einfach überlegen, was will ich denn jetzt sein? Ich glaube nicht, dass sich das, also was, es geht ja nicht darum, dass du sagst, was für eine berufliche Karriere oder sowas, ne? Will ich Kinder, will ich keine oder so, sondern was willst du für ein Mensch sein?
Ja.
Und ich glaube, das ist dasselbe, was du dann später sagst. Was will ich für ein Mensch gewesen sein? Weil sich, glaube ich, deine grundsätzlichen Werte, glaube ich, nicht ändern.
Ja.
Du musst ein bisschen nachdenken, Regina, oder? Weil sonst kann ich auch anfangen und da denkst du nochmal drüber nach.
Ja, sonst fang du schon mal an. Machen wir so.
Ja, also ich finde die Übung ganz spannend, weil ich glaube, dass eine Sache ist, von der, was ich vorher meinte, wir eigentlich uns jeden Tag fragen sollten. So, ist das die Person, die ich sein möchte? Bin ich auf der, ne, mache ich die Dinge, die mir wichtig sind, nicht auf dem Pfad, der mir wichtig ist? Und deswegen würde ich sagen, was ist für mich die Frage, wenn ich mit 90 auf mich zurückblicke, ist es das, was ich auch irgendwie jetzt jeden Tag hoffe. Und zwar, dass ich irgendwie eine Person bin, die Positives in die Welt bringt, die sich ihren Idealismus beibehalten hat, die sich irgendwie ihren Bock drauf mit Leuten das zu machen, Leute zu helfen, die Hilfsbereitschaft nicht verliert und gemeinsam irgendwie gegen Ungerechtigkeit was zu bewegen. Ne, also das sind, glaube ich, Sachen, die ich sowohl rückblickend hoffentlich dann irgendwann über mich sagen kann, als auch Dinge, aber wie gesagt, die mich auch jetzt so in meinem Alltag irgendwie auch immer so mitnehmen, so bin ich gerade die Person, die ich sein möchte, wenn das jetzt nicht zu Meta klingt.
Ja, nein, absolut, Meta. Sehr schön. Mir ist jetzt auch was eingefallen und zwar möchte ich gerne ein Mensch sein, von der Art und Weise, wie es jemand anders für mich war, nämlich jemand, der mir gezeigt hat, dass ich an mich selber glauben kann und damit mein Leben verändert hat. Also ich wäre gerne ein Mensch, oder ich möchte sagen können, dass ich ein Mensch gewesen bin, die ausgestrahlt hat, dass wer auch immer mit mir gesprochen hat oder mit wem ich zusammen gearbeitet habe, alles schaffen kann, was sie möchte. Und auch jemand, ja, wo man einfach glücklich ist, wenn man mit mir gesprochen hat. Einfach so eine Kleinigkeit, dass man anderen Leuten was Positives mitgegeben hat.
Ja. Das finde ich total schön, so dieses dass Leute sich an dich erinnern als eine Person, die ihnen was quasi was hast du gesagt, Positives mitgegeben.
Ja.
Das finde ich schön, ja.
Das ist auch schön. Das ist wirklich schön. Und ich glaube, mit diesem Podcast, die Leute, die das jetzt anhören, den habt ihr beide bestimmt was Positives mitgegeben. Also mir auf jeden Fall schon mal. Und ich habe schon mal ordentlich was gelernt hier heute Abend. Zwei Fragen noch. Das nächste große Ziel, Regina.
Das nächste große Ziel ist tatsächlich, meine Masterarbeit fertig zu schreiben. Und dann einfach mal richtig zu üben, glücklich zu sein und anzuerkennen, was ich eigentlich geleistet habe, damit, dass ich jetzt irgendwie Master und Bachelor diese Etappe meines Lebens geschafft habe. Also einfach mal stolz drauf sein, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist eigentlich das Ziel. Nicht die Arbeit fertig zu schreiben, das werde ich auf jeden Fall, aber genau, dieses anzuerkennen, stolz sein. Ja.
Cool. Martha?
Das finde ich sehr schön, sehr inspirierend, so dieses sich dessen bewusst sein, was man Krasses gemacht hat und auch immer stolz sein. Ich muss zugeben, es ist jetzt natürlich wieder eine Frage, was für dich ein großes Ziel ist und was ein mittelgroßes und was ein kleines Ziel.
Was ist für dich dein großes Ziel?
Also mein großes Ziel ist jetzt ehrlich gesagt gleich was Geiles zu essen. Aber wenn wir das in einem etwas Swans-Kontext sieht, dann hängt das, fände ich es cool, wie gesagt, wir sind bis jetzt komplett ehrenamtlich, wenn wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr anfangen, dass Leute davon leben können. Also quasi hauptamtliche Stellen schaffen, dass Leute davon Jobs kriegen. Und wenn ich eine dieser Personen bin, dann wäre ich darüber auch nicht traurig.
Wow, sehr cool.
Guck mal, jetzt haben wir hier die Big News noch am Ende. Ja. Wow, cool, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich drücke die Daumen. Und dann zu meiner letzten Frage, auch wieder an euch beide. Wenn ihr einen Tag Kanzlerin sein könntet, mit wem würdet ihr an diesem Tag Mittagessen gehen und was würdet ihr demjenigen sagen?
Darf das irgendeine Person sein? Ja, ich bin ja Kanzlerin, ne? Ich kann wahrscheinlich mit jeder Person reden. Ich würde gerne mit Alexandria Ocasio-Cortez reden. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Unglaublich inspirierende Kongressfrau in den USA. Und ich würde sie ausfragen in der Zeit, wie sie... Ja, also alles. Also ich will einfach mit ihr sprechen und irgendwie erfahren... Wie macht sie das, der Mensch zu sein, der sie ist? Hat sie irgendwie Tipps, was man vielleicht auch in die deutsche Politik übertragen könnte, was man anderen jungen Politikerinnen in Deutschland mitgeben kann, damit sie auch solche Kräfte entwickeln, wie sie sie hat? Ja, absolut. Das würde ich sofort machen.
Alter, einfach mal schön. AOC ausgepackt, ey. Oh, ich muss zugeben, ich tue mir mit dieser Frage richtig schwer gerade. Ich überlege gerade.
Hätte ich nicht gedacht.
Nee, also alles andere. Nee, ich überlege, weil alles andere fand ich eigentlich nicht so schwer. Aber mit der Frage tue ich mir gerade tatsächlich wirklich schwer. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade wirklich überfordert.
Dass Mutter nicht so ein nettes Pläuschchen jetzt sich vorstellt, sondern dass sie da irgendwen dann richtig anzählt.
Ja, so aber ich glaube, siehst du, und genau da ist, glaube ich, schon der Punkt, dass ich mich schon nicht mal darauf einigen kann, so eine grundsätzliche Dynamik, welches soll das Gespräch haben? Möchte ich mich mit einer Person treffen, der ich mal die Meinung geigen will? Will ich mich mit einer Person treffen, die mich irgendwie inspirieren kann? Will ich mich mit einer Person treffen, die ich vielleicht inspirieren kann? Wo ich sage so, hey, guck mal, du kannst mit der Kanzlerin Mittagessen, du kannst selber Kanzlerin sein. Deswegen bin ich gerade richtig überfordert, weil ich nicht mal in eine grobe Richtung gehen kann, wofür ich dieses Mittagessen nutzen würde.
Okay. Wie können wir dir denn da jetzt helfen?
Ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass ich da keine befriedigende Antwort darauf habe.
Alles gut, alles gut. Du kannst ja nochmal, das macht ja Matze Hilscher auch immer ganz gerne mit seinen letzten Fragen, die ja auch manchmal so ein bisschen schwierig sind für seine Gäste, dass er sagt, ey, denk doch nochmal drüber nach und du kannst mir dann gerne WhatsApp-Sprachnachricht schicken und ich schneide es dann rein. Ist das ein Deal?
Okay, gut, überlegen wir. Vielleicht fällt mir noch was ein, ja.
Okay. Gut, ihr beiden. Wir haben jetzt 1,5 Stunden hier fast schon miteinander gesprochen. Das ist echt vergangen wie im Flug. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hätte noch sehr viel länger mit euch sprechen können, wie das meistens ist bei meinen Gästen. Aber ich habe von euch gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer lernen auch von euch. Ich gehe davon aus. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich danke euch.
Danke. Ja, danke.